MJF turnt wieder Heel gegen Daniel Garcia. Ist das der richtige Weg für die Zukunft vom Topstar? Bryan Danielson und Hangman Adam Page haben es bei den Männern und Willow, Nightingale und Mariah May bei den Frauen ins Owen Hart Cup Finale geschafft. Sehen wir bei All In eines der größten Frauenmatches der jüngeren Geschichte. Das und vieles weitere werden wir bei dem folgenden Podcast für euch diskutieren. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, wir sind wieder zurück. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, hier die Mod zu machen, nach all der langen Zeit. Und die Begrüßung und alles. Ja, ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche der Thorsten. Hallo.
Hallo und Grüße aus dem sonnigen Norden.
Ja, ihr habt es vielleicht beim Cold Open gemerkt. Ich bin noch nicht so ganz wieder da. Ich habe mir zwar alles schön aufgeschrieben, aber der Flow, der muss erst wieder reinkommen.
Du musst seinen Ringrost erst abschütteln.
Genau. Die Ringrost, die Podcast-Rost, die muss erst wieder, die muss erst wieder weg, aber mit der Zeit wird das bestimmt, ich denke, spätestens wenn wir bei All In sind, wird das vorbei sein. Thorsten, wir haben wieder eine Woche AEW geschaut. Wie hat es dir gefallen? Was war so das, was für dich am meisten herausgestochen hat?
Am meisten für mich herausgestochen, also ich zähle mal Forbidden Door nicht dazu, das habt ihr ja gesondert gereviewt. Da müsste man natürlich die Rückkehr von Dr. Britt nennen, aber rein auf die drei Weeklies bezogen natürlich. Endlich ist MJF wieder der wahre MJF und ein Scumbag.
Genau. Damit können wir eigentlich auch gleich reinstarten, denn das war so auch die größte News, die größte Neuigkeit der letzten AEW-Woche, was die Stories angeht in den Shows. Denn wir hatten MJF sowohl bei Dynamite als auch bei Collision am Anfang von Dynamite noch Daniel Garcia für sein Titelmatch im Main Event noch sehr viele Props gegeben und sehr viel Mut zugesprochen und Motivation, dass er Ospreay eventuell besiegen kann. Und ja, am Ende der Show, nachdem Daniel Garcia gegen Ospreay verloren hat, gab es den Tritt in die Weichteile von MJF, wie man es kennt von ihm natürlich aus vergangenen Zeiten. Und ja, der hat den ganz schön zugesetzt, ne? Also Daniel Garcia, der ist erstmal länger raus, hat ihm da mit dem Ring ein paar Punches gegeben. Er hat geblutet ohne Ende. Daddy Magic, der Matt Menard hat es noch versucht zu retten, wurde auch abgefangen von MJF, hat dann auch sehr viel Rot gesehen. Und dann gab es noch den Tombstone Piledriver vom zweiten Seil. Also Daniel Garcia wird hier erstmal komplett rausgenommen. Und MJF ist wieder der MJF, wie du sagst, den wir alle lieben. Er ist wieder ein Heel. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ich habe es ja im Code Open gesagt, ist das der richtige Weg für die Zukunft von MJF? Von diesem Topstar? Ich denke schon, weil wir haben momentan zwei Top-Babyfaces mit Ospreay und Swerve. Ich glaube, wir brauchen auch mal wieder einen Top-Heel.
Das auf jeden Fall, wobei wir jetzt natürlich mal schauen müssen, wie das zum Beispiel mit Jay White weitergeht, der ja auch nicht mehr so heelisch unterwegs ist. Da ist ja auch viel Chaos im Trios-Bereich. Habe ich jetzt so das Gefühl, da will ja jeder jedem hinterher und Christian Cage meiert jetzt dann Jay White bei dessen Owen Hart Cup Match an. Ja, irgendwie alles in Bewegung, aber eine Konstante, MJF ist wieder ein A-Loch.
Ja, so kann man sagen. Ja. Das hat er auch auf jeden Fall dann bei Collision im Opener gezeigt, da hat er eine Promo gehalten, hat die Leute auch ein bisschen verarscht, dass er halt, dass Ospreay dann rauskam, hat die Musik spielen lassen und dann war Ospreay nicht da. Ja, also man muss schon sagen, MJF als hier, das macht schon Bock. Und ich freue mich, dass ja, sie auf jeden Fall ein Match vielleicht für die Zukunft haben, für Danny Garcia dann, was er vielleicht sogar auch gewinnen kann. Und wir haben MJF gegen Ospreay, wahrscheinlich für Wembley. Also ich glaube, das ist mit zusammen mit Swerve gegen den Sieger vom Owen Hart Cup wahrscheinlich so dieser Doppel-Main-Event, zumindest was die Männer angeht. Das ist schon ein Banger. Also das
Ja.
ist eigentlich ein perfektes Match. Hier
Ja,
MJF gegen Face Ospreay.
dann vielleicht, je nachdem, wie sich das bis dahin entwickelt, um die International Championship, ne?
Ja, na, ich denke auch. Also das wird schon passieren.
Obwohl so ein, diese Begegnung eigentlich keinen Titel bräuchte, aber wenn Ospreay den bis dahin hält, vielleicht wird er dann ja auch aufs Spiel gesetzt.
Naja, ich denke, sie werden es so erzählen, dass MJF halt sagt, ja, dass er alles wegnehmen will, was Ospreay was bedeutet. Vielleicht Wembley in seiner Heimat oder so, da den Sieg zu klauen, reicht nicht, sondern er will ihm auch den Titel klauen zum Beispiel. Das wäre ja auch, was noch Teil der Story werden kann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, es ist ja noch ein bisschen was über einen Monat bis zu Wembley. Ich meine, so circa 5, 6 Wochen dürfte es noch sein. Und ja, da hat man ja noch genug Zeit, das aufzubauen. Ich hoffe jetzt nicht, dass man jetzt beide so oft in den Ring stellt in der Zeit. Ich finde, sie sollten mehr Promos haben miteinander. Da könnte man echt noch einiges rausholen. Und ja, ich glaube, wenn man wieder solche random Titelmatches macht, das bringt halt nichts, ne? Weil jeder weiß, Ospreay gegen MJF.
Ja,
Ne?
das ist eben immer das Problem bei AEW. Da werden die großen Titelmatches früh angekündigt und dann bekommt der heraus oder der amtierende Champion noch vorher andere Herausforderungen und weiß sowieso, ja, der wird den Titel nicht verlieren, weil das große Match ja in X Wochen schon ansteht. Und da werden sie vorher nichts machen. Das ist eigentlich für die Storyline blöd. Als auch für den, der ihn dann in zwischendurch ja herausfordert, weil das ja auch nichts bringt.
Ja,
Ja.
wir haben ja auch nächste Woche bei Dynamite, ich habe die Karte ja auch schon mal raus, wir haben ein Global Glory Four-Way Match. So, und da stehen Claudio Castagnoli, Tomohiro Ishii, Pac und Kyle Fletcher. Also, was an sich finde ich cool wäre, wenn hier Pac gewinnt und dann challenged Pac nochmal Ospreay und du baust so eine kleine Mini-Story auf über 1, 2 Wochen. Als Überbrückung, weil für Pac, da hättest du zumindest die Geschichte, dass er eben auch in London in seiner Heimat gerne ein Match haben würde, weil das ja am Owen Hart Cup nicht geschafft hat. Und ich denke, das könnte man machen. Ansonsten wäre ein Titelmatch für Ospreay eigentlich nochmal nicht so sinnvoll.
Nee, da hast du recht. Also wie gesagt, Will hat ja seinen Titel. Den wird er dann sicher aufs Spiel setzen. Was bliebe für Pack übrig? Ja, wenn du dir jetzt das nicht so bringen willst, wie du das gesagt hast, dass man vielleicht dann Pack als nächsten Herausforderer für Jack Perry aufbaut, dass er den um die TNT Championship in London herausfordert.
Das ist natürlich, ja stimmt, das kann natürlich auch sein. Oder man macht nochmal gegen Okada, weil die haben so viele Titel, da
Pack,
kannst du ja
Pack,
aussuchen.
ja, das
Ja.
Wahnsinn, ne? Also der Gag ist, wir haben ja oder man sagt ja immer so erfrischend, ja, AEW übertreibt das jetzt mit den Titeln, weil sie ja auch die von ROH immer mit dabei haben und alles, was so aus Japan oder Mexiko vorbeikommt, hat noch seine Gürtel mit. Das hat man ja bei Forbidden Door zum Beispiel gesehen, als Frau Vakeur da nicht nur den Strong Women's Title von New Japan dabei hatte, sondern ihre beiden CMLL-Gürtel auch noch gleich. Und es war ja immer so wohltuend, dass man gesagt hat, ja, bei WWE, da gibt es wenig Gürtel. Ne? So, und jetzt habe ich eine Nachricht gehört, WWE überlegt, ob sie eine Intercontinental Championship und eine US Championship für die Damen einführen. Noch mehr Gürtel im Wrestling, ja.
Ja, das ist echt so das Ding, was ja ich natürlich trotzdem verfolgt habe in der Zeit, in der ich nicht geschaut habe, also nicht kein Wrestling geguckt habe, weil man kriegt trotzdem über gewisse Clips oder Twitter kriegt man ja was mit und da war es auch immer der Konsens, dass AEW einfach zu viele Titel hat und es einfach keinen Überblick mehr gibt und man teilweise schon überlegen muss, wer überhaupt noch Champs sind, vor allem wenn die jeweiligen Champions mal 2 Wochen nicht in den Shows sind, weil da so viel passiert, es sind so viele Leute da, auch immer mal von anderen Promotions und ja, da wird es eher schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen, wie gesagt, lasst den Titelmatches Bedeutung und wenn Ospreay gegen MJF das Titelmatch ist für Wembley, dann baut es auch so auf, weil das ist wirklich eine überragende Ansetzung, wenn man Ospreay jetzt nicht um den World Championship antreten lässt. Also das ist ein sehr gutes Ding auf jeden Fall. Ein sehr guter Doppel-Main-Event, wenn man so möchte.
Ja, eben, das war es ja am Owen Hart Tournament. Da gab es ja diesen einen Startplatz, der noch unklar war. Das ist ja dann am Ende, wenn wir dann noch dazu kommen, Adam Page geworden. Und da hat man ja so ein bisschen spekuliert, könnte den Platz vielleicht noch Ospreay bekommen, dass er im Turnier ist, das vielleicht dann am Ende gewinnt und dann bei All In im Main Event zum zweiten Mal dann 12 um den World Title Challenge.
Ja, definitiv. Aber das hat sich ja dann, aber das hatte sich ja dann als das Match zwischen Ospreay und Garcia, was wir jetzt bei der vergangenen Dynamite gesehen haben, hat sich ja das dann erledigt. Da hatte er ja schon ein Match und ja, hätte auch irgendwie nicht so gepasst. Ich finde, so wie man das jetzt gelöst hat, ist das eigentlich sogar noch deutlich besser, was ich nicht gedacht hätte, aber dazu kommen wir dann noch. Der neue Hangman Adam Page Charakter ist überragend. Also mein Lieblingscharakter seit langer, langer Zeit. Gerade auch, wenn man die Social Media Promos sieht. Aber gut, dazu kommen wir dann noch. Ja, Garcia gegen Ospreay war dann ja der Main Event von Dynamite. International Title Match. Ich finde es halt interessant, dass er am Anfang der Show versprochen hat, dass er Champ wird. Und ja, ich finde das immer als Babyface ein bisschen schwierig, wenn du das machst. Und dann es nicht schaffst. Also hat er da auch seine Mutter mit reinbekommen, also mit in die Promo mit reinbekommen und so. Ja, das finde ich immer. I promise it on my mother's life oder sowas hat er gesagt. Und das ist eben. Wenn du das Match nicht gewinnst, ist so eine Promo eigentlich komplett blöd. Ich verstehe das nicht. Wenn das dein Punkt, wenn das deine Zugkraft sein soll, weil das sollte eigentlich dein letzter Trumpf sein vor so einem Titelmatch. Und du musst sicher sein, dass du gewinnst. Und wir wussten alle, dass es nicht so sein wird.
Nee, das definitiv. Ich sag mal, dass Daniel Garcia Will Ospreay den Titel im Main Event an der Weekly abnimmt, nein. Wär das irgendwie zum Beispiel auf einer Pay-Per-View-Card gewesen und man hätte, ich sag jetzt mal zum Beispiel in der Zero Hour, wo ja auch ganz gerne mal so Backstage-Interviews noch gemacht werden, hätte er da diese Line gebracht, ne? Dann hätte ich das eher verstanden, aber nicht so bei der Weekly. Das war klar, dass er den Titel zumindest nicht gewinnt. Er hat es jetzt verloren und ich glaube, das Ganze war auch eher dann für das Aftermath mit MJF eben, weil der war ja bei dieser Promo auch noch Part.
Ja, genau. Also der hat ja ihm dann noch Mut zugesprochen. Ja, hat bis zum Finish zumindest angehalten im Main Event, dass er da auf seiner Seite stand. Ich finde es eben schwierig, weil Daniel Garcia, ich habe zwar lange nicht geschaut, aber anscheinend ist er in demselben Spot, in dem er auch schon Anfang des Jahres war und letztes Jahr war, so ziemlich. Er kriegt immer mal einen kurzen Run, dann möchte man uns Zuschauern verkaufen, dass er eine Siegesserie hat, aber am Ende gewinnt er eh nur gegen irgendwelche Jobber oder ja, Talente, die halt nichts und nichts, mit, nicht mal mit der Midcard was zu tun haben, sondern und schon gar nicht mit dem Main Event. Und dann soll man ihm das abkaufen, dass er hier Will Ospreay besiegen kann. Also ich weiß ja nicht, ne? Der Mann, der gerade vom World Title Match kommt, der Mann, der Roderick Strong den International Titel abgenommen hat, der davor Bryan Danielson besiegt hat beim Pay-Per-View, also ich weiß ja nicht, ne?
Naja,
das ist halt so dieses Maß, was nicht passt, wo ich dann immer sage, warum sollte man sich dafür interessieren? Ich fand Daniel Garcia, dass sie ihm so viel Spotlight geben bei den letzten beiden Dynamites, toll, ist wirklich super, aber er muss halt vorher auch mal wichtige Matches gewinnen. Ich meine, wen hat er besiegt? Niemanden.
Ja. Man sollte ihm den klassischen Aufbau geben. Ich meine, man hat doch so viele Mid-Card-Titel. Na, warum lässt sie ihn nicht ganz unten bei der TNT Championship anfangen? Na, also, dass er wird da aufgebaut, nimmt dann irgendwann, gewinnt er den Titel. So, und dann kannst du ihn ja, je nachdem, wie dann, wer dann der Titelträger der anderen beiden Titel, also International oder Continental Championship ist, kannst du ihn sich so langsam immer in der Titel, im Titel, ja, wie sollte ich das sagen, die Titel nach oben arbeiten, bis er dann, und dadurch baut er ja auch automatisch dann seine Glaubwürdigkeit, seine Legacy auf, dass er irgendwann, wenn er dann sagt, so, ich habe jetzt einen TNT-Titel gewonnen, ich bin, hab Continental Championship gewonnen, bin International Champion, was ist jetzt noch? Ich will das ganz große Ding haben. Und dafür verwette ich das Leben meiner Mutter. Na? Und dann kann so ein Spruch eben auch ziehen, aber nicht, wenn de, wenn er halt immer so einer ist, der, ja, er hat Talent, aber wenn es drauf ankommt, verkackt das.
Ja, also oder allgemein, er sollte eben als Charakter Glaubwürdigkeit bekommen, indem er einfach mal einen großen Namen besiegt. Und hätte er Will Ospreay in einem Eliminator-Match oder wie es auch früher eigentlich immer hieß, Non-Title-Match, hätte er ihn da mal besiegt in einem Match. Einfach bei einem Match bei Dynamite. Du bookst einfach Ospreay gegen Garcia und da braucht Garcia nicht mal davor eine Winning-Streak aufbauen, sondern einfach, er hat ein Match gegen Ospreay und gewinnt es mit einem Cradle oder was auch immer. Hätte man ja machen können. Und dann bringst du das Titelmatch, dann ist er automatisch glaubhaft, weil er eben Ospreay besiegt hat. Also, auch wenn es dann nur ein Cradle war. Vielleicht kann man ihn auch clean besiegen lassen, keine Ahnung. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man sowas machen kann.
So
Und
wie damals, als er Jericho besiegt hatte mit der wahnsinnigen Karriere nach von Action Andretti.
ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Bei dem hat man dann halt nichts danach gemacht. Also das ist dann das Nächste. Ne? Das ist so, es gibt so gewisse Schritte, um jemanden aufzubauen. Man muss ihm Glaubwürdigkeit geben. Wie macht man das? Indem man ihn gegen Topstars stellt in Fäden, die er vielleicht am Anfang verliert, aber am Ende gewinnt. Und dann, indem er eben weiterhin der Follow-up, also das, was danach kommt, weiterhin auf diesem Niveau präsentiert wird. Dann kriegst du irgendwann, wie man es bei MJF gemacht hat, einen Topstar.
Ja, eben,
Ne?
also
Und das, ja.
dass man ihm halt eine Feder aufbaut, die Kla der klassischen Heldenreise, also aus der Geschichtenerzählung, so wie es in Büchern und Filmen und so aufgebaut ist, dass du das wirklich dann mal so aufbaust, ne? Und am Ende, dass er dann das große Ding holt. Und dann ist er auch glaubhaft, aber nicht so, wie dass er hier und da mal gewinnt. Ja, er tanzt toll, ist bei den Fans beliebt, ja, das reicht nicht, nee, reicht eben nicht.
Nee, das reicht nicht. Und ich finde aber, wenn, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen mit dem Titel, also dass man auf der Titelleiter so ein bisschen nach oben klettert, ja, das könnte man machen, wenn, also ich finde das halt ein Problem, weil man hat zu viele Titel. Also das, die haben ja keine Bedeutung mehr, außer der World Title im
Eben,
Endeffekt. Na,
eben.
Ospreay hält den Titel jetzt, der hat ein bisschen Bedeutung, weil es ist eben Will Ospreay der, und MJF wahrscheinlich gegeneinander, das ist schon eine große Sache. Aber, oder wie jetzt beim TNT-Title, als ich noch geschaut habe, Anfang des Jahres mit Adam Copeland und Christian Cage, das sind halt schon Namen, wenn die
Ja.
um so einen Titel antreten, das hat schon Wichtigkeit. Das heißt, einen Top-Name brauchst du dafür schon, aber es sollte halt nur einen von diesen Titeln geben,
Ja,
unter dem
eben.
World-Title, nicht
Ja,
drei.
eben. Ein Mid-Card-Titel oder Secondary-Title. Du könntest ja doch super irgendwann eine Sache, du hast nur diese drei Titel. Bring irgendein Programm, wo du die Titel miteinander, also wirklich da aus den drei Titeln eine dauerhafte Triple Crown baust. Na, und nicht so ein blödes Teil wie die Continental Triple Crown, die nach gefühlt 2 Wochen von Eddie Kingston schon wieder gedroppt wird. Na, dass du wirklich sagst, so, wir packen jetzt die TNT Championship, die International Championship, die Continental Championship, packen wir in einen Titel zusammen. Das räumt auch bei AEW ein Stück weit das Titelchaos, oder das Gürtelchaos auf. Ne? Und dann ist das doch in Ordnung. Oder zumindest, dass du sagst, naja, TNT Championship hat eine Alleinstellung wegen halt TNT. Machst du die International und die Continental Championship und machst ein Double Unification oder machst ein Unification Match dafür und der Sieger wird der erste AEW Intercontinental Champion. Bam. Und hast du auch wieder einen Titel gespart. Und von den Trios-Titeln fange ich gar nicht erst an. Wenn da wieder die Bang Bang Gang mit 9 Gürteln pro Mann durch die oder mit 3 Gürteln pro Mann durch die Gegend rennt, egal.
Ja, das ist halt, also wie ich meine, ihr habt es ja schon sehr, sehr oft gehört von uns die letzten Jahre ja. Es werden zu viele Titel bei AEW in den Shows gezeigt und es ist ja nicht nur ein Problem von AEW, das ist ein Problem von so gut wie jeder etwas größeren Promotion, dass man eben zu viele Titel hat und die halt auch nicht wirklich anders voneinander sind. Vor allem, ich fände es ja schon cool, wenn der TNT Championship zum Beispiel oder auch der TBS-Titel von den Frauen, wenn die ein gewisses Time Limit hätten oder der, also ein spezielles, oder der International Title oder was auch immer, hätte ein gewisses Time Limit, dass der nur meinetwegen 15 oder 20 oder 30
Ja,
Minuten hat als
ja,
Time Limit. Auch wenn
klar.
das vielleicht selten so ausgenutzt wird, aber zumindest sind die anders als der World Title, sind anders als oder unterscheiden sich voneinander. Das ist ja schon mal okay. Aber ansonsten hast du da ja kaum einen Unterschied. Also ich glaube, jedes Match von diesen drei Titeln könnte eine
Ja,
Stunde gehen und das würde nichts anders,
eben,
würde nichts anders
eben.
sein. Na.
Na, also bei der TNT und der TBS Championship könntest du das auch hervorragend auf greifen, dass das wirklich die TV-Titel sind, die in den Weeklies verteidigt werden und nicht bei Pay-Per-Views oder so, weil die halt ja sogar die Sendernamen also die Sender im Titelnamen haben. Und ich erinnere, die Älteren werden es vielleicht noch wissen, an die WCW, so Anfang der 90er, als ein Lord Steven Regal, heute William Regal bei NXT, wir kennen ihn auch bei AEW, den damaligen WCW-TV-Titel hielt, der hatte konsequent ein 15-Minute-Time-Limit und die Geschichte war, dass Regal immer wieder seinen Gegner zum Time-Limit-Draw gebracht hat und keiner ihn irgendwie innerhalb der 15 Minuten entscheidend besiegen konnte. Und da kannst du auch eine Story mit erzählen. Und 15 Minuten sind ja nicht lang. Da hast du ja bei jeder Weekly, jetzt vielleicht von Rampage abgesehen, hast du ja mindestens ein Match, was über 15 Minuten geht.
Ja, aber es würde halt eben, das finde ich ganz gut, zum Beispiel, um den Schwenker wieder bei Forbidden Door oder zu Forbidden Door kurz zu machen, bei New Japan eigentlich ganz gut mit dem TV-Teil, auch wenn das auch ein Titel zu viel ist insgesamt, zu dem, was die alles haben. Aber das, den finde ich an sich gut, weil es, wie du schon sagst, da gibt es einen TV-Titel, der hat einen 15-Minuten-Time-Limit, was andere Titel eben nicht haben. Und das macht die Dynamik der Matches einfach spannender. Und ich glaube, sowas könnte man bei AEW halt auch einführen. Klar, ist das auf lange Sicht tragbar, wird es irgendwann langweilig. Kommt drauf an, wie man es umsetzt. Kommt drauf an, wer auch der Champion ist. Da brauchst du auch den richtigen Mann. Ich finde, Jack Perry ist dafür momentan perfekt für so einen Titel, weil der braucht schnelle Matches. Der ist eigentlich auch jemand, der kann auch einen Draw haben gegen jemanden, der ein größerer Name ist. Also der einen größeren Namen hat. Das heißt, du kannst auch größere Namen dadurch ein bisschen beschützen, dass sie nicht unbedingt besiegt werden müssen, aber dass sie eben zu einem Time Limit Draw gehen und Perry als Heel dann sich den Titel schnappt und aus der Arena rennt zum Beispiel. Das geht ja auch. Das ist das klassische Wrestling Heel Booking.
Genau.
Genau. Ja, wir wissen nicht, ja.
Entschuldigung, wenn ich noch kurz einhake, weil du jetzt TNT Championship angesprochen hast, ist ja eigentlich aufgefallen, MJF ist der einzige der Four Pillars, der diesen Titel noch nicht getragen hat.
Ja, und ich glaube, es wird er auch so
Hey,
beibehalten.
der steht schon drüber, ne?
Naja, MJF ist World Championship. Also, was das angeht. Ja, aber wir wissen nicht, um wieder den Bogen hier zu spannen, zum International-Teil Main Event hier bei Dynamite. Wir wissen nicht, wann Garcia wieder zurückkommt. Also, anscheinend gibt es ja da auch so ein paar Unklarheiten, was das Vertragliche angeht mit AEW. Ich denke mal, da wird man noch ein bisschen warten und vielleicht kommt er dann irgendwann zurück. Und dann gibt es dann das. Ja, Rematch, oder das, wie heißt das Rematch, aber es gibt einfach das Match gegen MJF. Und ja, wer auf jeden Fall zurückgekommen ist, wir haben es, oder du hast es, glaube ich, schon angesprochen. Wir haben es letzte Woche auch natürlich beim Forbidden Door Match angesprochen, und zwar Britt Baker. Die kam zurück bei Forbidden Door nach dem Match von Mercedes Moné und Stephanie Vaquer. Und ja, sie hatte hier ihre Comeback-Promo. Wurde dann unterbrochen von Mercedes, die ja im Auto ankam, die jetzt anscheinend voll Heel geht. hat sich mit den EVPs was ausgemacht, die schon ja gleich an die Production Crew angeheuert hat, dass sie den Ring bitte umgestalten soll für die Titel
Championship Celebration.
Genau, die Titelfeier von Mercedes Moné, die jetzt ja Double Champion ist, sowohl New Japan Strong Champion als auch TBS Champion. Und ja, also Britz erstmal zu ihrer Promo. Sie hat gewirkt wie eine reale Person, hat über ihr letztes Jahr geredet, hat auch genau das angesprochen, was, glaube ich, wir alle gedacht haben. Ja, was ist mit ihr? Ist sie verletzt? Anscheinend ist sie verletzt. Keiner weiß wieso, keiner weiß, was es ist. Und man hört ja auch selten was bei AEW, was überhaupt die verletzten Leute angeht. Es sei denn, es ist eben direkt bei einer Show passiert, wie jetzt bei Adam Copeland zum Beispiel. Bei Britt wusste man nicht so genau, die wrestelt ja schon seit langer Zeit mit Verletzungen, musste dann eben aufhören für eine Zeit. Und dann hatte sie anscheinend ja einen Mini-Schlaganfall, wenn man es so möchte, und hatte auch schon Symptome davon und musste dann noch länger zu Hause bleiben. Ja, und jetzt ist sie wieder da, sie ist cleared, sie hat gewirkt wie eine reale Person hier, während Mercedes, die dann dazu kam, als Heel natürlich voll im Charakter war. Also da hat man wieder so ein bisschen gesehen, wie die Rollen verteilt sind. Und ich fand es an sich ganz cool. Es hat gewirkt wie ein großes Segment. Es kündigt sich anscheinend auch ein sehr, sehr großes Match an. Vielleicht das größte Match der jüngeren Frauen-Wrestling-Geschichte. Denn wir sehen vor wahrscheinlich 40.000, vielleicht über 40.000, 55.000, ich weiß es nicht, bei Wembley, sehen wir Britt Baker gegen Mercedes Moné. Und das ist für viele, denke ich, ein Dream-Match. Ich hoffe mal, sie können mit Promos hier noch ein bisschen was rausholen. Ich fand Britt überragend. Mercedes, habe ich schon letzte Woche gesagt, die gibt mir nicht viel als Charakter. Im Ring ist sie super, aber als Charakter kann ich ihr nichts abgewinnen. Wie hast du denn das Ganze gesehen?
Im Prinzip genauso. Also im Ring ist sie über jeden Zweifel erhaben, aber am Mike hat sie so ihre Defizite. Da ist ihr Dr. Britt natürlich weit voraus. Das wäre natürlich geil, wenn die beiden dann in Wembley ihr großes Aufeinandertreffen um den Titel hätten. Und dann musst du dir mal schön vorstellen, das wäre doch, was jetzt den Damenbereich angeht, wären das doch zwei Supermatches, eben TBS Championship Mercedes Moné gegen Dr. Britt Baker und World Championship Timeless Toni Storm gegen Mariah May. Ja, die zerkrachen sich dann bis London noch, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Und dann hat Mariah die Möglichkeit, auch wieder zu Hause Toni den großen Gürtel abzunehmen.
Ja, so danach sieht es wohl aus. Finde ich sehr, sehr gutes Booking. Wir haben schon gesagt, Doppel-Main-Event bei den Männern mit Swerve gegen den Sieger vom Owen Hart Cup, entweder Bryan Danielson, das wäre auch eine tolle Story für ihn, oder im Hangman Adam Page, da schreibt sich ja die Geschichte von selbst mit den beiden, oder, und dann eben Ospreay und MJF wahrscheinlich, also das ist schon hier dann noch der Frauen, ich sag jetzt mal, Doppel-Main-Event, also ich muss sagen, was die potenzielle Card für Forbidden Door sollte, Forbidden Door, für All-In, sollte sich niemand verletzen von den Kontrahenten hier. Die sieht bisher echt, echt stark aus. Also
definitiv.
Da hoffentlich schalten auch viele Leute ein für diese Show, weil ich glaube, das wird schon sehr, sehr groß. Ist ja so ein bisschen die größte Show von AEW, die es wahrscheinlich jetzt jährlich sein könnte. Kommt natürlich drauf an, wie auch nächstes Jahr dann die Ticketverkäufe sind, ob sie nächstes Jahr dann nochmal 30 wenigstens reinpacken ins Stadion. Mal gucken.
Ja,
es wird ja immer weniger.
Ja, man muss mal schauen, vielleicht geht man dann in eine andere Location und jetzt nicht zwangsläufig wieder ins Wembley-Stadion. Da gibt es ja auch andere. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel passen eigentlich, weißt du das aus dem Kopf, wie viele ins Stadion von Fulham reinpassen, overall?
Ich gebe es parallel mal ein.
Weil das würde ja dann zu Tony Khan passen, weil Fulham gehört ja auch den Khans, der Premier League Club.
Also Natürlich, ich denke mal, hier ist das mit für ein Fußballspiel gedacht. Also
Ja.
25.000 beim Fußball. Also ich denke
Was?
mal, da könnten locker 30.000 rein.
Na, süße, das.
Also das dürfte eigentlich passen. Der wollte ja so oder so da mal eine Show machen
Naja,
im
eben, ne?
Stadion.
Und wenn es jetzt wirklich mit den Zuschauern jetzt so weit runtergeht, dass ich glaube, das ist auch für die Außenwirkung dann nicht gut, wenn du dann ein halbvolles Wembley-Stadion hast oder lieber ein volles, dafür aber kleineres, anderes Stadion. Und da ist dann die Stimmung besser, ne? Oder
Ja,
du
gut,
gehst.
aber es sieht halt besser aus auch im TV, ne? Das ist ja das.
Ja, oder du machst dann halt aus All-In halt einen jährlich wechselnde, also von der Location wechselnde Geschichte, die und All-In tingelt dann jedes Jahr woanders in Europa. Ja, kann man ja auch mal machen, dass man sagt, okay, wir waren jetzt 2 Jahre in London, nächstes Jahr gehen wir zum Beispiel in den Prinzenpark nach Paris. Oder wir gehen mal nach Rom oder so und irgendwann dann vielleicht auch mal nach Deutschland. Das könnte man ja auch machen, dass der Event an sich in Europa bleibt, aber nicht sklavisch an das Wembley-Stadion in London gebunden.
Ja, definitiv. Also das wäre eine Idee. Kommt natürlich auch immer auf den Markt drauf an, wie viele Leute da denn hingehen. Ich denke, für eine erste Show oder für eine erste Show in Paris oder Berlin oder ja, von mir aus auch Rom oder Madrid oder sowas. Ich glaube, da könnte man schon ein paar Leute ranziehen, was Wrestling angeht, was AEW vor allem angeht, weil es ja eben trotzdem die Nummer 2 ist im Wrestling. Da wird es dann schon immer ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, beim ersten Mal kann man das schon machen. Also sollte es, wie du schon sagst, für All-In London irgendwann mal oder sollte die Stadt übersättigt sein davon, dann könnte man definitiv überlegen, vielleicht nochmal woanders in Europa was zu machen. Oder auch meinetwegen in Japan, obwohl da hat man ja mittlerweile anscheinend eine Show mit Wrestle Dynasty nächstes Jahr.
Genau.
Also es geht aber alles noch. Steht ja auch alles noch in den Sternen. Die Zukunft von AEW ist ja auch sehr abhängig auch vom neuen TV-Deal, der wahrscheinlich nächstes Jahr dann in Kraft treten wird. Und da werden wir auch sehen, wo AEW steht. Ja, aber ein Match für All-In, was richtig gut ist, Mercedes Moné gegen Britt Baker, hat man hier aufgebaut. Nochmal mit einer tollen Promo und einem tollen Segment. Die haben sich gegenseitig ja echt gut, vor allem Britt, sehr gut Mercedes quasi ihre Schranken gewiesen. Und ich kann halt mit Mercedes als Charakter nichts anfangen. Ich habe es jetzt schon zum fünften Mal, glaube ich, gesagt, in den letzten 2 Wochen. Aber sie wirkt für mich halt zu sehr nach, ja, ist für mich einfach ein WWE-Charakter. Und
Naja,
das
kommt,
mit ihren Promos, das, ja,
kannst
ich
aus
kann da halt
deiner
nichts
Haut nicht
abkaufen.
raus, ne? Ich meine, sie
Ja.
hat von Grund auf bei WWE die Wrestling-Schule durchlaufen und ist halt WWE. Ne?
Ja,
Und
hat ihre eigene, ihre Schreiberin und so, ne?
eben, ich sag mal CEO, hallo, der CEO Mercedes Moné ist vom Charakter her nichts anderes als The Boss Sasha Banks.
Ja gut, das ist ja an sich okay, aber wenn, ich finde zum Beispiel, um das Match weiter aufzubauen, dann sollte man von ihrem Gimmick zumindest ein bisschen Gebrauch machen, indem sie einfach irgendwann in einem Segment, beim Contract Signing, was sie auch immer vorhaben, dass sie dann halt irgendwelche Heels anheuert und ihnen dafür Geld gibt, so Auftragskiller in Anführungszeichen, ne? So wie, da würde sich halt das Stable, weil die machen gerade nichts, hier mit Saraya und
Die Outcasts, ja.
NRJ und wie heißt
Harley
Cameron,
Cameron.
Harley Cameron, die würden
Und
sich dafür anbieten, weil
ja.
da musst du jetzt kein Match machen mit Britt, aber zumindest, dass die halt einfach dann ja auseinander nimmt oder so am Ende und dann hast du noch ein Segment, also da kannst du ja einiges machen.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also das könnte
Ja.
es ja auch so verkaufen. Sie hat ja jetzt ihre Verbindung mit den EVPs, ne? Mit der Elite. Und da könnte man das ja machen hier. Ich sag mal, Christian Cage versteht sich auch super mit den Jacksons, dass dann die Jacksons sagen, okay, wir brauchen da Leute, die da angreifen, aber die da die Dr. Brittman in die Schranken weisen. Aber wenn wir da jetzt als Kerle draufgehen, das kommt nicht so gut. Wir müssen ja auch fürs Image der Company und so. Wen können wir denn bei den Damen mal fragen, ob die gegen ein bisschen Pinunse da für uns die Drecksarbeit machen? Und da würden sich die Outcasts ja anbieten. Apropos Outcasts, Wo ist eigentlich der Bruder von Saraya abgeblieben? Irgendwie ist er die letzten Wochen gar nicht mehr aufgetaucht, der Zack.
Ist er nicht wieder zurück in England?
Nehme ich mal an, wahrscheinlich irgendwelche Visa-Issues, ne?
Naja, ich habe halt nur gesehen auf Twitter, das ist schon jetzt, boah, wie lange ist das her? Über einen Monat, dass er wieder zurück war und nach langer Zeit und man hat nur gesehen, ich glaube, seine Frau hat es gefilmt, wurde die Tür aufgemacht zu Hause und seine Kinder, die sind auf den zugerannt und ach, der musste dann weinen und die Kinder haben geweint, das war so. Ja, herzergreifend, als der dann wahrscheinlich nach 2 Monaten oder so mal wieder nach Hause kam. Das war schon interessant zu sehen. Also, ja. Genau, das zu Zack Knight. Mal schauen, ob der überhaupt noch mal irgendwas hier reißt. Aber mal sehen. Ist ja, hat ja immer eine Tür offen durch Saraya. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, kommen wir, würde ich sagen, zu den beiden Owen Hart Turnier oder Turnierrennen. Wir haben einmal das Männerturnier und einmal das Frauenturnier. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Männerturnier an. Das war eigentlich so, was ja Neuigkeiten angeht, auch das, und auch muss man schon sagen, matchtechnisch so das Bessere diese Woche, logischerweise, denn wir hatten ja den Opener von Dynamite mit Bryan Danielson gegen Pac. Ein Match, was würdig eines Owen Hart Turniers war. Und ich glaube, gegen beide hätte Owen Hart genau dieses Match gehabt. Also, überragend. Das ist genau das, was ich mir unter einem Owen Hart Turnier-Match vorstelle. Wie ging es dir dabei? Okay, Thorsten ist anscheinend weg. ja.
Ach, haha, ja, bin wieder da. Man sollte auch die richtige Taste drücken, nicht die
Alles
daneben.
klar. Okay.
Entschuldigung, mein Fehler. Nein, also ich trage Trauer. Pac hat verloren. Man weiß ja, dass Pac mal einer meiner Favoriten ist. Wäre natürlich dann auch eine Frage gewesen, wenn Pac weitergekommen wäre. Kann er vielleicht das Turnier gewinnen, sich das große Titelmatch in London holen? Na, also auch wieder die Schiene mit Hometown Hero oder Home Country Hero, wenn du so willst. Er kommt ja nicht aus London selbst. Aber man sollte auch nicht bei jedem Titelmatch da einen britischen Herausforderer haben. Das bringt es dann natürlich auch nicht. Und gegen Bryan Danielson, da kannst du natürlich verlieren. Der wird ja jetzt auch dieses Jahr seine Karriere so langsam ausklingen lassen. Und vielleicht, ja, muss man mal schauen, was man da bringt. Vielleicht, wenn er nach London fährt, dass man ihn da dann einmal noch den großen World Title gibt.
Ja, das war auch ja, mein Vorschlag in im letzten Podcast. Das ist echt cool in dem Turnier. Also kannst du auch gleich deine Meinung dazu sagen. Ich finde das Booking vom Turnier ist klasse. Auch, dass man ein Finale hat, was in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube, so offen war ein Turnierfinale oder ein Non-Title-Match, was diese Wichtigkeit hat, selten bei AEW. Und es passt eigentlich auch für dieses Turnier, für den Preis, den man dafür gewinnt, dass man eben die größte Show im Jahr ja, headlinen kann. Und ich glaube, das sind zwei würdige Gegner. Man hat, wie du schon sagst, in beide Richtungen. Sorry, einmal natürlich Bryan Danielson, der hier seinen ersten AEW-Titel gewinnen kann. Ich glaube, das wäre auch beim Pay-Per-View sehr, sehr gut. Also würde es sich, denke ich, auszahlen, dass viele Leute dafür einschalten, wenn Danielson nochmal um den World-Title geht. Und ja, also Top-Match. Und dann ja, Hangman Adam Page kam wieder zurück gegen Jeff Jarrett erstmal als Wildcard mit neuem Charakter, neuer Musik. Er ist ein kompletter Heel. Er ist absolut crazy. Und also richtiges Arschloch-Heel. Also richtiges, ja, ein
Ah.
richtiger Arschloch-Heel. Und es hat hier halt auch gut gepasst, weil Jeff Jarrett für diesen Cup hier natürlich absolutes Babyface war. Ist ja logisch. Ist ein Freund von Owen Hart gewesen, ehemaliger Tag-Team-Partner. Und ja, finde ich cool, dass man ihn hier da reingepackt hat. Natürlich ist es schade, wenn du so eine Story hast und der fliegt gleich raus in der ersten Runde. Das ist immer ein bisschen ein Problem, aber ich denke, das hat man mit dem Return von Hangman hier ganz gut trotzdem umgesetzt. Hat er ja dann auch in den Collision Main Event reingespielt, da hatte dann Hangman sein Halbfinalmatch, was er aus dem Sieg gegen Jeff Jarrett eben bekommen hat, gegen Jay White. Jay White als Babyface in dem Match, Hangman Page als Heel, auch sehr, 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 sehr coole Dynamik. Es gab viel Overbooking da und ja, Jeff Jarrett war eben auch mit dabei als Enforcer. Es gab einen Ref-Bump, Christian Cage hat eingegriffen und die Crowd hat das Drama gefeiert und ich fand das auch am Ende ein sehr unterhaltsamen Main-Event für Collision. Ja, und so sind wir eben zu Hangman gegen Danielson im Finale gekommen. Also was, ja, wie denkst du so? Ist das für dich passend? Haut
das
alles hin?
Das passt auf jeden Fall. Ne? Ganz einfach. Und Hangman natürlich als Überheel genial, der sogar den EVPs Angst einjagt. Man hat ja gesehen, die wollten ihn ja gleich nach seinem Sieg gegen Jeff Jarrett in Gedenk an alte gemeinsame Elite-Zeiten für ihr Blood and Guts-Team engagieren. Und da hat er die beiden ja erstmal richtig an den Kragen gepackt und gesagt, ich bin mit euch durch. Ich bin jetzt, mich interessiert nur noch der Hangman. Und hat dann, glaube ich, Nick oder so noch weggeschubst. Und dann haben sich Nick und Matt dann groß angeguckt. Und da hast du schon gesehen, oh, war ja, mit dem legen wir uns lieber nicht an. Ne? Also,
ja.
Er bringt das jetzt richtig gut rüber im Moment.
Ja, also ich fand auch die eine Promo, die habe ich heute früh, also zum Aufnahmezeitpunkt hier am Dienstag, das war, glaube ich, nach dem Main-Event von Collision, war er Backstage, noch blutüberströmt und hat da innerhalb von 2 Minuten eine Promo gehalten. Also das war überragend. Schaut es euch bitte an bei X oder bei Twitter. Vielleicht ja, bringen sie sogar noch den Upload bei YouTube. Vielleicht ist es auch schon oben, ich weiß es nicht. Vielleicht bringen sie es auch bei Dynamite. Ich hoffe es, sie bringen es bei Dynamite am Anfang der Show. Das ist eine mega, mega Promo. Und hat für mich diesen Charakter Hangman Adam Page wirklich so fesselnd gemacht. Also ich bin so gespannt, wie es mit dem weitergeht. Das ist der interessanteste Charakter seit langem für mich bei AEW. Und auch wenn er hier ist, aber seine Mission ist natürlich Swerve, diesen Titel abzunehmen. Ne? Und das wäre herrlich, wenn er dann ins Wembley geht und dann nochmal scheitert. Weil dann wird er noch krasser. Also das wäre schon sehr wild. Ich glaube, wenn sie die Story da beenden im Wembley, das wäre ein bisschen, ich glaube, das kann man sogar noch etwas ziehen. Aber obwohl es dann halt schon 4-0 steht für Swerve, aber ja, ist dann eben so. Aber es würde halt den Charakter Hangman Page für mich sogar noch interessanter machen. Also ich finde Hangman Page wahnsinnig gut, hatte gleich 2 Matches, man hat seinen Charakter super overgebracht, hatte eine Promo, wie du schon gesagt hast, mit der Elite. Und eben dann, die ich halt noch gesehen habe bei Social Media dann, also bei Twitter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt kriegen wir nächste Woche einfach für uns ja auch schon morgen, beziehungsweise, wenn wir es dann wahrscheinlich sehen, Donnerstag oder Freitag, Hangman Page gegen Bryan Danielson im Main Event von Dynamite. Also das ist ein großes Match für eine Weekly. Das ist ein Pay-Per-View-Match.
Ja, ja. Definitiv. Also hat ja auch Bedeutung und man sollte erwähnen, dass die 3 Weeklies dann in dieser Woche jetzt dann auch in Calgary stattfinden. Also auch genau passend da jetzt die beiden Turnierfinals in Owen Harts Heimatstadt stattfinden zu lassen. Also das ist auch genau getimt und dann ist das würdig. Ich weiß gar nicht, ist das Damenfinale auch bei Dynamite oder?
Ja.
Okay. Ich hätte es schöner gefunden, hätten sie das eine Finale als Main Event von Dynamite gebracht und das andere Finale als Main Event von Collision. Weißt du?
Ja, das
weil so hast du jetzt das Damen, also es wird ja wahrscheinlich dann Danielson gegen Page die Show abschließen und das setzt doch das Damenfinale wieder ein bisschen nach hinten. Ne? Und würde ich das Damenturnier ein bisschen ab. Da hättest du echt sagen können, meinethalben, wenn du jetzt sagst, hier, Dynamite ist unsere A-Show, da beenden wir das Herrenturnier und die Damen setzen wir bei Collision in dem Main Event. Da können die dann auch scheinen und die Show abschließen und ein richtig geiles Match draus machen.
Ja, also ich habe ja auch hier gesehen, glaube ich, bei Cage Match, dass Collision sogar nächste Woche auch in Calgary getaped wird. Also
ja,
theoretisch hätte man das ja
am selben Tag. Die machen das direkt hintereinander.
Boah, also da musst du auch was machen. Also, aber das wäre halt ein Match, dafür würde man vielleicht sogar noch eher da bleiben, wenn eben Willow und Rhea May dann in so einem Finale stehen. Aber okay. Ist anscheinend nicht so. Ist beides bei Dynamite. Genauso wie eben auch das, was war es jetzt noch? Was war noch bei Dynamite? Ah ja, genau. Das Four-Way-Match. Also es ist schon, ja, finde ich schon eine sehr überbeladene Show hier. Aber hey, so ist das eben. Ja, ansonsten, insgesamt finde ich ein sehr, sehr gutes Turnier, vor allem bei den Männern. Also das ist sehr, sehr gut gebuckt und sehr, sehr gut einfach. Also das, was ich zumindest gesehen habe, ich habe nicht jedes Match gesehen, weil Claudio und Pac, das ist ja schon ein paar Wochen her. Da habe ich noch nicht wieder angefangen zu schauen. Deswegen, ja, an sich, aber das, was ich gesehen habe, richtig, richtig gut. Gefällt mir, Hangman gefällt mir als Charakter sehr, sehr gut. Und ja, bei den Frauen. Ja, hatten wir beide Halbfinals und zwar einmal Willow Nightingale gegen Chris Statlander bei Dynamite und dann bei Rampage im Main Event Mariah May gegen Hikaru Shida. Willow und Chris war sehr gut, also fand ich echt, ja, die beiden haben einfach so eine super Chemie miteinander im Ring und ja, ich fand es halt überraschend, dass Willow gewonnen hat tatsächlich. Also.
Okay, kann man machen, aber ich hoffe inständig, dass sie Willow und Chris noch einen Abschluss für ihre eigene Geschichte geben. Weil jetzt hat Willow sauber gewonnen und eigentlich hat sie damit bewiesen, sie steht über Chris. Na, aber das fühlt sich als Ende für deren eigene Geschichte mit dem Heel-Turn von Chris und Stokely Hathaway irgendwie falsch an. Und Mariah, ja, wie gesagt, dann als große Herausforderung bei All In wird ja passen. Wie wäre es, wenn Chris jetzt so stocksauer ist, dass er da verloren hat und ins Finale eingreift? Und Willow
Boah.
das große Match kostet. Und dann bringst du Willow, Chris 2 auch bei All In.
Naja, also bin ich kein Fan von. Ich hätte, wenn es an mir ginge, ich hätte eben hier Chris gewinnen lassen und dann bringst du irgendwann das Rematch und dann gewinnt Willow. Weil jetzt hast du Babyface gegen Babyface im Finale.
Na.
Weiß nicht, ob das so Sinn macht, weil Willow, meiner Meinung nach, Willow muss eigentlich dieses Jahr noch World Champion werden, normalerweise. Weil die ist so over, ne? Ich komme hier wieder rein in die Shows und die ist gefühlt noch mehr over als sonst. Das ist Wahnsinn. Und da, ich finde es krass, dass die um keinen Titel, also klar, die war jetzt, glaube ich, TBS-Champion
Ja,
irgendwie mal
ja.
zwischendurch. Aber weiß nicht, das ist für mich, das war ja auch nur ein Monat, ne, oder?
Naja, sie war TBS-Champion und davor war sie ja NJPW Women's Champion. Das war ja
Das
dieses
ist ja schon
Match.
wieder lange her.
Na, das war ja das Match, bei dem sich Mercedes Moni die lange Verletzung eingeheimst hat. Ja, also du könntest es ja bringen, sie verliert halt hier, wie auch immer, das Turnierfinale. Und wenn dann eine Mariah May sich in London den Titel holt, kann man danach, es gibt ja noch weitere Pay-per-Views im Jahr, ne? Also jetzt nicht vielleicht gleich 2 Wochen später bei All Out. Also ich muss ja nebenbei mal bemerkt sagen, das ist ja eine sehr gute Entscheidung von AEW und von Tony Khan, dass sie zwischen All In und All Out eine Woche mehr Platz haben. Nicht wieder innerhalb einer Woche vis-à-vis die beiden Events bringen. Aber ich sag mal, du hast dann noch Full Gear, du hast ganz am Jahresende noch World's End oder du hast gegebenenfalls eben, wie hieß der Event da nach dem Wrestle Kingdom? Diese Joint Show in
Wrestle
Japan?
Dynasty.
Wrestle Dynasty, könntest du theoretisch auch da ein Match um Women's Title bringen, dass du da dann Willow als Herausforderin aufbaust, obwohl das wird ja dann eher bei einem reinen AEW Pay-Per-View passen. Aber zum Beispiel, dass du sagst, hier bei Full Gear oder bei World's End darf sie dann um den World Title herausfordern, den dann entweder immer noch Mariah trägt oder sich Tony vielleicht wieder zurückgeholt hat oder
Ich denke,
vielleicht.
Chris.
Oder eine Chris sich den geholt hat, was dann auch in
Ja.
einem großen World-Title-Match von Chris und Willow gegeneinander dann auch ein würdiger Abschluss sein könnte für deren Geschichte.
Also was natürlich Sinn ergibt, wie ich das jetzt so sehe mit dem Booking, also wenn ich schon vorausschaue, ist, dass Mariah das Turnier gewinnt, Mariah den Titel gewinnt von Tony, dann aber keinen langen Titelrun hat, dann gewinnt Chris den Titel von ihr, wahrscheinlich schon bei Wrestle Dream oder so. Oder All Out, na gut, All Out wäre vielleicht ein bisschen krass, aber selbst da könnte man es machen. Und dann hast du Chris mit Titelverteidigung gegen vielleicht ein, zwei Leute und dann bei Full Gear eben Willow gegen Chris. Also ich denke, das ist so, was Sinn ergeben würde. Chris müsste dann halt hier noch ein Match gewinnen, also das Rematch hier. Und dann, ja, kannst du das schon machen irgendwie. Ja, also das war an sich wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Das Bessere der beiden, ich fand Mariah May gegen Sheeta war okay. Also ich muss sagen, nach Rampage, nach der kompletten Show, war ich jetzt nicht so positiv gestimmt. Da war schon wieder Energie weg. Musste ich
Akku
mein
wieder
Collision
auf.
Watch erstmal verschieben, was ich normalerweise immer direkt danach mache.
Musstest du deinen AEW-Akku erstmal wieder aufladen?
Ja, so ziemlich. Weil die Show war jetzt nicht so toll. War sehr, sehr viel, was man in 10 Minuten eigentlich hätte abfrühstücken können. Dazu kommen wir vielleicht später noch im Podcast dazu. Ja, weil das war halt nicht so wichtig. Deswegen möchte ich das eigentlich ganz am Ende besprechen. Ja, aber Willow, ach, Willow sag ich schon. Mariah May gewinnt gegen Hikaru Shida. Solides Match. Also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Sie gewinnt halt eben mit ihrer Cradle Bridge
Ja.
jetzt anscheinend. So wird sie, denke ich, auch gegen Willow gewinnen. Also den
Genau.
Move bringt man over. Und ja, ist okay. Damit steht es eben auch
Ja,
fest, das Finale Mariah gegen Willow bei Dynamite dann für uns dann jetzt schon auch diese Woche. Und
genau. Eins möchte ich noch anfügen. Das hatte ich auch beim letzten Mal, als ich mitgetalkt habe mit Stefan gesagt, dass die beiden Owen Hart Cup Turniere dieses Jahr, das sind so ziemlich die ersten Turniere, wo du, als man den fertigen, also die fertigen Turnierbaum gesehen hat, nicht gleich von vornherein sagen konnte, der gegen die im Finale. Na, weil der echt, also insbesondere bei den Männern und eigentlich auch bei den Damen gesehen hast, das sind echt Leute, die haben alle irgendwo den Namen, dass man sagen könnte, ist jetzt nicht rein klar, dass die nur als Füllmaterial im Turnier sind.
ja, also muss man echt mal loben, dass sie das echt gut gebuckt haben, sehr gut aufgestellt haben, sehr offen gestaltet haben und gerade auch die Finals, weil eigentlich sind die schon offen. Also selbst wenn Mariah May jetzt nicht aus London kommen würde, also das Match wäre sehr, sehr offen, weil ich glaube, Willow gegen Tony um den World Title wäre auch ein Top-Match für Wembley, weil Willow halt so mega over ist. Und ja, also klar wird bestimmt nicht passieren, aber das ist so vielleicht das eindeutigere Match. Und für Brian und Hangman kann man ja auch verschiedene Wege finden. Und dann hatte ja das Ding eben auch, dass Osprey nochmal challengen könnte, sollte er die Wildcard sein, dann hätte das ja auch geklappt. Hättest du Osprey gegen Danielson gehabt im Finale, also das wäre halt auch genial gewesen. Hättest du da nochmal ein Rematch, vor allem bei einer Dynamite, dieses krasse Pay-Per-View-Match dann nochmal bei einer Dynamite. Aber ja. An sich bin ich echt zufrieden, was das Owen Hart oder was beide Owen Hart-Turniere angeht. Also das muss ich echt sagen. Finde ich stark. Ja, könnt auch gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben in die Kommentare. Also ich finde, das war top, was das Booking angeht. Jetzt kriegen wir noch die Finals bei der nächsten Dynamite und ich glaube, die werden auch nicht enttäuschen. Ja, was euch anscheinend die letzten Wochen, Monate immer so ein bisschen enttäuscht hat, war Chris Jericho, wie ich mitbekommen habe. Der, ja, als Learning Tree sein neues Gimmick, seinen neuen Charakter hier entdeckt hat, hatte ja auch einen Angle und zwar erst mit Taz, den er erstmal von der Halle verwiesen hat, weil er natürlich nicht mit Hooks Vater gleichzeitig am Kommentatorenpult sitzen kann, wenn er mit seinem, wenn er mit Hook eben fädelt. Fand ich ein nettes Detail, weil ich glaube, das baut einen sehr tollen Spot auf bei All In. Und dazu kommen wir gleich. Und ja, Hook, Shibata und Joe hatten dann ein solides Six-Man-Tag, will ich jetzt nicht drüber reden unbedingt, gegen Cage of Agony, das haben sie gewonnen. Und dann gab es danach eben den Angle von Jericho und Big Bill und Brian Keith, die dann die drei rausgenommen haben und vor allem Hook dann quasi auch rausgeschrieben haben. Also, ja, war ein netter Angle. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man zwei ähnliche Angles gemacht hat bei einer Show. Das fand ich ein bisschen blöd vom Timing her, aber weil man hatte ja noch den Garcia-Engel im Main Event bei Dynamite, aber an sich Finde ich, ist eine simple Story. Jericho hat dann noch seine Matches wahrscheinlich gegen Suzuki, wenn er wieder fit ist. Der Suzuki war ja auch bei einer Show letztes Wochenende ärztlich untersucht worden nach einem Match, weil er da anscheinend eine Gehirnerschütterung hatte. Und ja, anscheinend hat man jetzt auch ein Match mit Joe aufgebaut für nächste Woche. Da ja, gab es bei Collision oder bei Rampage war es, glaube ich, eine sehr tolle Promo von Joe. Also hat man schon noch Matches zwischendurch, um dann eben bei All In das große Rematch zu bringen, Hook gegen Jericho. Ja, was sagst du dazu?
Nichts anderes als wie bisher. Ich brauche den Learning Tree nicht.
Okay. Ich finde, was Segmente angeht, ihn sehr unterhaltsam.
Ich fange nicht wieder darüber an. Ja, okay. Ich glaube, alles gesagt.
Ja, also ich will es nur sagen, den Spot, den ich mir dann so denke, ist, dass einfach Taz dann, nachdem Hook wahrscheinlich seinen Titel wieder zurückgewinnt, dass Taz dann einfach für den Moment Jericho vielleicht vom Commentary, vom Kommentatorentisch dann aufsteht und Jericho einfach in die Taz-Mission nimmt, als großen Moment nochmal für Taz.
Ja, es ist allerdings die Frage, was er noch imstande ist, weil man hat ja auch zwischendurch gehört, dass er jetzt mehrere Operationen an Knien und Ellbogen und Hüfte über sich ergehen lassen muss, Tess, weil, wie er selber sagt, er es beim Gewichteheben übertrieben hat. Seine Gelenke sind kaputt. Deshalb hat er ja auch nicht mehr gerestelt.
Ja, das mag ja sein, aber ich denke für den einen Move.
Ja, ich sag mal, ich mach mal einmal so eine Test-Mission, da wirft er ja Jericho jetzt nicht irgendwie mit einem Suplex durch die Gegend. So, wenn er ihn dann von hinten in den Griff nimmt, ja, das wird wohl noch gehen. Na, aber man sollte jetzt nicht irgendwie glauben, dass er noch große Wrestling-Aktionen.
Ja, nee, das sagt ja keiner. Das ist ja nicht das, was ich meine. Ich meine wirklich bloß, dass er nach dem Sieg von Hook dann auch vielleicht aufsteht und klatscht und dann kommt Jericho, weil er wütend ist und schubst ihn noch ein bisschen, keine Ahnung, und dann kommt Taz, schubst ihn zurück und Hook befördert ihn in den Ring und Taz nimmt ihn dann einfach in die Taz-Mission inmitten des Rings und die Crowd feiert. Also, ich glaube, das reicht schon. Das ist ja alles okay. Das ist, glaube ich, nur für den Moment da. Ja.
Oder ganz Jericho will ihm einen Judas-Effekt verpassen. Taz weicht aus. Und dann steht Jericho ja schon mit dem Rücken zu ihm. Und dann greift er zu. Zack. Und schon hängt Jericho in der Test-Mission.
Ja gut, wäre vielleicht, weiß nicht, ob das eine oder andere komplizierter ist, aber es wäre auch eine Möglichkeit, definitiv. Ich finde nur, das ist, glaube ich, so der Moment, um ihm halt auch etwas zu geben, weil ich glaube, er hatte sich das auch irgendwo, das heißt verdient, aber er hatte halt, glaube ich, auch nie so wirklich sein großes Retirement-Match und ich glaube, für ihn wäre so ein Moment, glaube ich, schön und ich glaube, auch viele Leute würden das feiern für Taz, dass er nochmal so einen Moment bekommt und ja, ich glaube, jeder mag eigentlich Taz, also so was Zuschauer angeht. Ich kenne jetzt kaum einen, der Taz jetzt an sich nicht mag. Ist eigentlich immer auch lustig, dem zuzuhören am Kommentatorenpult. Ja, genau. Ja, kommen wir zu den weiteren Sachen, die bei den Shows passiert sind. Dann sind wir eigentlich dann ja fast schon auch durch mit der Review, weil weitere Sachen, die passiert sind, also wir haben es ja schon angesprochen am Anfang. Es gab viele, bei Dynamite zumindest, es gab viele Titel, es gibt viele Titel bei AEW, viele Titelgürtel und die hat man gerade in einem Segment gesehen. Also ich glaube, wenn man da ein neuer Zuschauer ist, dann weiß man nicht, was Sache ist. Denn Mark Briscoe kam heraus und hat sich als Mitglied des Team AEW für Blood and Guts jetzt Ende Juli angekündigt. Und er ist ja Ring of Honor World Champion. Ja, dann, wer kam da raus? Dann kam, glaube ich, Jack Perry kam raus, genau, Jack Perry, der TNT-Champion, kam heraus mit Titel. Dann kam Kyle O'Reilly raus, der hatte mal keinen Titel gehabt. Dann kam Okada als Continental-Champion, Young Bucks als Tag-Team-Champions und dann kam eben für den Safe noch Acclaimed, also das scheint anscheinend so diese Blood-and-Guts-Konstellation zu sein. Ja, ich glaube, als neuer Zuschauer ist man da mit den Titelgürteln, die da im Umlauf sind, sehr, sehr verwirrt. Also was bringt man da jetzt? Alle haben gefühlt einen Titel, was soll das?
Ja, ich möchte dem guten Marc nichts Schlechtes anheimfallen lassen. Er ist ja ein guter Charakter. Aber warum hat der World Champion einer Promotion? Warum hängt der gefühlt öfters bei einer anderen Promotion rum als bei seinen eigenen Leuten?
Da kann der ja
Na?
nichts dafür.
Ja, du weißt schon, was ich meine. Na, also ein World Champ, der ab nach ROH, du hast doch bei AEW im Roster, hast du doch so viele Leute. Zum Beispiel hättest du doch hier einen da zum Beispiel in das Match, in dieses Blood and Guts Match irgendwie einen Daniel Garcia mit einbauen können, wenn du jetzt mit dem nichts in Richtung Ospreay vorgehabt hättest. Na? Hättest den da mit reinsetzen müssen. Du hast so viele Faces im Rad, die jetzt mit ROH keine Verbindung haben im Roster, da hättest du schon ein gutes Fünfer-Team draus basteln können. Aber nein, du musst dir da natürlich erstmal den World Champ da der anderen Promotion, obwohl AEW ROH ist ja irgendwie ein und dasselbe, rüberholen, damit der damit bei ist, bloß weil er halt ein Briscoe Brother ist.
Naja, er ist halt, also um mal den Wortwitz zu bringen, Tony Khan ist halt ein Mark für Briscoe. ja, ich
Ja, und
verstehe es auch,
das.
den musst du halt in die Shows bringen.
Ja, und.
Mark Briscoe ist ein Top-TV-Charakter,
Ja, und
also das ist halt die Sache.
das Problem ist, Tony, der mag Tony Khan, steht Tony Khan in vielen Dingen im Weg.
Ja, wer will es ihm aber verübeln? Mark Briscoe. Liebe ich vor meinem TV, oder im TV zu sehen, vor meinen Augen hier auf dem Bildschirm. Ich liebe es einfach, ihn zuzuschauen, wenn, vor allem wenn er Promos hält. Und in Matches ist er auch mega unterhaltsam. Das hat man bei Collision im Opener, in dem ersten Match von Collision gesehen. Das ist schon, er ist eine Augenweide, der Kollege, was das angeht. Ja, also an sich, wie gesagt, ich finde es mit Team AEW, wenn man sich mal überlegt, eigentlich macht es keinen Sinn, dass da diese Kontrahenten hier drin sind, weil Team AEW müsste eigentlich ein All-Star-Team sein von allen
Eben.
Babyfaces. Also gefühlt müsste Ospreay drin sein, Swerve müsste drin sein. Ja, dann Daniel Garcia könnte man auch überlegen, obwohl der halt auch nicht wirklich ein Main-Eventer ist als Babyface. Dann Joe müsste eigentlich mit drin sein. Weil der war jetzt auch World Champion. Kenny Omega, wenn der da wäre, wäre jemand.
Vielleicht
Das sind so die
ein
Leute
Adam
dafür.
Copeland, wenn er gesund wäre.
Ja, genau. Also er wohl, ja, schon. Aber halt diese wirklichen, ein All-Star-Team gegen ein anderes All-Star-Team. Weil wenn man sich
Ja,
überlegt, du
eben.
hast Okada, Young Bucks, Jack Perry und wahrscheinlich Hangman Page. Und bei dem anderen Team, also ich gehe mal davon aus, also wenn da jetzt Swerve noch mit reinkommt, also das ist halt so der Einzige, den man da irgendwie als Main-Eventer ernst nehmen kann. Ja, ist schon schade. Also es wirkt halt nicht so groß leider. Wahrscheinlich könnte, das wird so ein gutes Match, glaube ich, das Blood and Guts Match, aber das wird wahrscheinlich für mich zumindest so das Uninteressanteste bisher.
Ja, das in Gedenk an die aktuell noch laufende EM gesagt, das ist so wie im typischen letzten Gruppenspiel. Na, da hast du auf der einen Seite die Mannschaft, die kämpft noch ums Fortkommen im Turnier, die stellt ihre beste Truppe auf den Platz. Und dann hast du den Gegner, der ist schon durch mit der Qualifikation, der rotiert die Mannschaft durch. Und dann hast du da das. Ich möchte es jetzt nicht falsch verstanden wissen, hast dann halt die zweite Garde. So, na,
Naja, gut.
die großen Stars, die dürfen sich dann für die nächsten Runden dann ausruhen. So fühlt sich das im Moment ein bisschen für mich leider an.
Obwohl man sagen muss, bei dieser EM, also da waren, glaube ich, beide Mannschaften auf Sparflamme am letzten Spieltag, weil die alle schon
Und
weiter waren, weil du gefühlt nur alle drei
ja,
Punkte haben musst.
ja, na, das ist
Ja,
jetzt generell
aber ich
als
verstehe,
Bayern.
was du meinst, ja.
Und da hast du echt hier die Elite mit ihrem Top-Team. Okay, zwangsläufig müssen sie auch mit ihrem Top-Team auftreten, weil sie gar nicht mehr Leute sind. Na, also die haben ja gar nicht größere Auswahl. Und
Gut,
haben
ist ja
ja,
auch die Elite. Ne?
ja, ist jetzt halt eben noch das Problem, dass sie ja noch ihren fünften Mann suchen. Aber auch AEW hat ein größeres Roster als WWE. Da musst du doch fünf größere Namen finden. Ne, die glaubhaft sind. Naja, okay.
Also anscheinend macht man dann halt auch Keil gegen Jack Perry oder so. Okay, von mir
Kle
aus. Oder
Kle
Mark gegen
Klein
Jack Perry,
mh,
ja.
kleiner Tipp noch für Team Elite. Wenn sie jetzt nicht zwangsläufig noch einen fünften Mann in die Elite als Mitglied aufnehmen, Was vielleicht ein Name, der mir jetzt gerade eingeschossen ist, den wir schon echt lange nicht mehr gesehen haben, der auch in so Gefahr ausstrahlt und in so ein Match passen würde und den du vielleicht auch aufbauen könntest als Charakter, der sich gar der gegen Bezahlung für vieles bereit ist, Miro.
Boah, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also wenn das wirklich, also das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also der Name kam für mich jetzt komplett aus dem Nichts.
Ja, aber er hat ja also hat ja die Statur und kann auch die Gefahr ausstrahlen, ne? Dass sie jetzt sagen, hier, pass mal auf, hier, der böse Toni, der hat dich irgendwie aufs Abstellgleis geschickt, hier, keine Booking-Ideen mehr, wir sind jetzt hier an der Macht, komm zurück, wir brauchen unseren fünften Mann. Und wenn wir das Match gewinnen, hast du einen Ironclad Contract, also diese berühmt-berüchtigten Forever-Verträge, dass er immer Teil der Show ist, steht dann da drin oder sowas. Aber eben nur, wenn sie Blood and Guts gewinnen und dann verlieren sie das. Aber wie gesagt, nicht mit der Truppe auf der Gegenseite.
Ja, also so wie es momentan aussieht, eigentlich müsste die Elite da komplett durchmarschieren durch diese Truppe, aber okay, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen momentan, muss man echt sagen, dass man das halt auch jetzt direkt bei dieser, in dieser Zeit macht, was eigentlich, ich glaube, das wäre für Ende des Jahres ganz cool gewesen, dieses
Ja.
Match für World's End oder so, vielleicht als Main Event, weil ich glaube, das passt vom Namen her auch besser und da hätte man diese Team Elite, weil ich glaube, es ist noch zu früh, dass es jetzt einen Blood and Guts gibt. Also es fühlt sich momentan überhaupt nicht so an. Ich bin seit 2 Wochen wieder dabei und es fühlt sich überhaupt nicht an, dass hier irgendwas mit Blood and
Die
Guts passiert.
Idee mit World's End wäre super, weil es ist ja auch so, dass AEW zwischen World's End und dann über den Jahreswechsel halt auch, glaube ich, Pause macht irgendwie, ne? Ich glaube, da machen sie ja irgendwie 1 oder 2 Wochen Pause.
Nee, eigentlich
Ne?
nicht.
Nicht? Naja, gut. Aber dass sie dann saß hier, Scheiße, wir haben dieses Match, es ist der Main Event von World's End und lass jetzt die Elite gewinnen. Ne? Und die haben dann vorher schon angekündigt, wenn wir gewinnen, dann übernehmen wir hier voll, dann wird der Tony aus seinem Präsidentenamt gejagt. Das übernimmt dann hier der Matthew Jackson auch noch mit. Ne? Und dann gewinnen die. Und du sagst ja, Scheiße, wie geht's im neuen Jahr bei AEW weiter? Da muss ich doch dranbleiben, da muss ich doch sehen, was bringt das Elite-Regime dann für das neue Jahr? Weil so wie es jetzt im Moment läuft, ist doch auch unausgegoren. Du hast die Elite, die entscheiden. So, dann hast du aber zeitgleich auch einen Tony Khan backstage sitzen, der immer noch der Boss von dem Laden ist, über der Elite steht. Und deren erklärter Hauptfeind ist. Und wenn die dann Entscheidungen bringen, dass er die einfach durchwinkt. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Normalerweise müsste der doch alle Entscheidungen, die die Jacksons da treffen, zumindest auf den Prüfstand bringen. Man hat ja jetzt mit Christopher Daniels zumindest so einen kleinen Gegenpart gebracht. Aber dass das konsequenter durchgezogen wird, ne? Dass hierbei zum Beispiel so dass das sich hochschaukelt und dann irgendwann gesagt wird, okay, wir müssen das jetzt hier klären, ein für alle Mal, World's End, Blood and Guts, ihr stellt 5 Leute auf, ich stell 5 Leute auf und der Winner kriegt die Company.
Ja, genau. Und so fühlt sich das eben nicht an.
Genau.
Und das ist, ja, das wirkt halt noch, als ob es in den Startlöchern wäre, was viel Potenzial hat. Also deswegen, also ich finde an sich ja die Idee sehr ganz cool. Ich finde es ja auch gut, dass beide, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass beide, wenn man das so erzählen würde, dass beide Parteien so gesehen, so, ja, gleich viel Macht haben in den Shows. Dass die Young Bucks, müsste man halt erklären, dass die Young Bucks halt eben auch, ja, einfach, ich sag jetzt mal, die Show so ein bisschen oder so kleine Schnipsel einfach in die Shows einfügen können. Wie eben das jetzt dass die Guns bei dem Match bei Collision zum Beispiel und Juice Robinson, dass die eben verwiesen werden vom Ring. Dass die Young Bucks halt trotzdem die Macht haben, sowas zu tun. Tony Khan natürlich auch, aber dass Tony Khan jetzt nicht direkt dieser übergreifende Boss für alles ist, sondern
Ja.
dass die Young Bucks einfach im Vertrag stehen haben, ja, wir haben
Ja,
auch
eben.
Creative Control und sowas. Und
Dass
das könnte man echt erzählen, so.
man das einfach zu simpel erklärt, und das wird ja bisher nicht gemacht. Hier, pass auf, dass man echt hier dann einmal vielleicht einen Tony Khan noch vor die Kamera holt und dass dann Lex ihn fragt: Ey, Tony, wieso lässt du die denn gewähren? Er sagt, und er dann so ein bisschen betröppelt rein sagt: Ja, tut mir leid, aber die EVP-Verträge garantieren ihnen diese kreative Freiheit. Ich kann da auch als übergeordnete Stelle nichts gegen tun, sonst werde ich vertragsbrüchig und die können mir die Firma unterm Arsch wegklagen. Ja, also jetzt mal, um es ein bisschen überspitzt auszudrücken. Und dann hättest du schon eine Begründung, dass er eigentlich sofort volle Pulle gegen sie gehen würde, aber es eben nicht kann. Und sich dann irgendwie einen Weg überlegen muss, wie er die Young Bucks austricksen kann, sie vielleicht in eben so ein Entscheidungsmatch für alles, für das Schicksal der Company reinmanövriert und darüber dann das Ganze zu seinen Gunsten entscheidet.
Ja, aber dafür brauchst du auch ein All-Star-Team und deswegen finde ich da eben den Aufbau
Eben,
ja nicht so
Gott.
überragend. Aber gut,
Nächste, ja.
das ist so die Story, wie es da weiterging. Das fand ich jetzt halt nicht so wichtig, weil es war jetzt kein so großes Segment bei der Show. Ich denke, da wird es noch das eine oder andere die nächsten Wochen geben. Ja, außerdem fand ich noch zwei Sachen erwähnenswert. Vielleicht kannst du da auch noch was sagen, was dir aufgefallen ist, aber die zwei Sachen möchte ich noch kurz ansprechen. Wir hatten bei Rampage so ein bisschen die erste halbe Stunde, das fand ich ein bisschen lange. Die TV-Zeit genutzt, um uns zu sagen, dass Rouge jetzt der Don Callis Family angehört. Ich finde, die 25 Minuten TV-Zeit hätte es dafür nicht gebraucht. Ich glaube, wenn das so die einzige News ist, die man aus diesen ersten beiden Matches ziehen kann, hätte man das auch mit einem 5-Minuten-Match von Rouge gegen Commander belassen können und danach dieses Video spielen können, um dann eben vielleicht noch ein anderes Match zu booken und was vielleicht ein bisschen was anderes weitergefördert hätte. Ich finde, so hat man das echt sehr, sehr gestreckt, weil Rouge gegen Commander muss keine 11 Minuten gehen. Kai Fletcher und Takeshita müssen keine, oh, wie viel waren es? Rampage. 10 Minuten gegen Private Party gewinnen oder in 10 Minuten direkt gewinnen. Ich finde, wenn das der Fokus ist, sollten die wirklich klar und deutlich hier diese Matches für sich entscheiden. Und das war halt nicht so teilweise, weil sie die anderen
Ja.
trotzdem Offensive bekommen haben und es hat sich echt gezogen und ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass Rampage für mich sehr, sehr auslaugend war. Und das hat vor allem dazu beigetragen, weil die Story von den ersten beiden Matches, von der ersten halben Stunde fast, war eigentlich nur, dass Rouge jetzt Don Callis angehört. So.
Ja, ist aber auch okay. Also jetzt generell, dass sie ihn da in die Don Callis Family packen, okay, weil irgendwie die La Façon Ingobernable ja irgendwie weg ist. Hört man ja nichts mehr von. Er passt da auch eigentlich ganz gut in die Truppe, hat ja auch so das Gimmick dafür. Ja, man hätte es eleganter und gestraffter erzählen können. Das wäre auf jeden Fall schon angesagt gewesen, da hast du recht. Nur bin ich jetzt so am Überlegen bei der Don Callis Family jetzt Rouge als Ersatz für Will Ospreay, weil Will hat ja auch gesagt, so dass, also hier mit der Don Callis Family, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, aber das passt nicht mehr, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Na, das hat er ja auch zu Don Callis gesagt und irgendwie fühlt sich jetzt Rouge einfach als Ersatz für Will Ospreay an.
Ja, ich glaube, da gibt es auch, weil ja Takeshita jetzt auch in G1 ist, ich denke, da hat man dann auch jemanden, der da vielleicht einspringen kann, den Spot. Und ich denke auch, dass Rouge für mich, also wenn man ihn jetzt wirklich besser präsentiert oder ja, schon höher präsentiert in der Show, er wird wichtiger in den Shows, ist nicht mehr so isoliert von allem. Ich denke, dass er auf jeden Fall gerade in der Fehde dann, wenn es dann den Turn gibt von Osprey gegen. Oder von Don Callis gegen Ospreay. Weil diese Fehde wird ja noch kommen. Ich denke mal, nach All In wird das passieren. Und vielleicht hat man dann für All Out dann eben ein Match mit Will Ospreay gegen Rouge. Und das, also, das könnte crazy werden.
Naja,
Ne?
vernünftig aufgebaut,
Ja.
wäre das ein geiles Match.
Und das wäre auch, finde ich, ein sehr cooler Punkt für einen Titelwechsel, weil ich glaube, das würde Rouge auch sehr, sehr viel bringen. Und Ospreay kann ja den Titel zurückholen, ist ja kein Problem. Na, das ist ja, ich finde
Oder?
es immer bei AEW, man muss wirklich Leute, die, wie soll ich denn sagen, Leute, die einen großen Sieg bekommen oder die aufgebaut werden, die müssen dann auch was bekommen, damit sie overgehen und jemanden Großes besiegen. Und das wäre in dem Falle eben Ospreay und gleich
Ja.
um den Titel. Und das reicht schon. Wenn man dann weitergeht, irgendwann ein Rematch macht und dann gewinnt Ospreay den Titel wieder zurück, ist ja alles okay. Aber man hat diesem Charakter Rouge dann eben diesen Schritt gegeben, den man zum Beispiel
Ja.
mit Takeshita verpasst hat letztes Jahr.
Ja, oder du sagst, okay, da man jetzt mit Osprey und dem International Titel jetzt nicht wirklich was weitererzählen will, weil er hat ja keine richtige Fehde um diesen Titel.
Ja, das
Ne?
wäre dann die Fehler.
Ja, ne, dass du sagst, hier, pass auf, so Rouge, wir geben den Titel an Rouge weiter und Osprey ist dann frei, endlich auf das ganz große Ding nochmal zu gehen.
Ja, das ist ja auch das Problem mit Takeshita letztes Jahr. Das ist das Problem dieses Jahr mit Danny Garcia. Das ist immer dieses Start- und Stopp-System. Man baut jemanden auf über Promos, über mehrere Wochen. Dann hat er ein Titelmatch, dann verliert er. Dann hat er wieder ein großes Match, verliert er. Und man hat irgendwann den Glauben nicht und dass er überhaupt mal sowas gewinnen kann. Und ich glaube, AEW wäre es sehr angetan, gerade bei so Leuten, die auch ein bisschen Momentum haben, wie ein Rouge, der das haben kann, ein Takeshita, der das haben kann. Auch irgendwann vielleicht ein Kyle Fletcher, wenn die, da, na, der ist ja noch jung, wenn die das haben, dann sollte man denen auch was geben, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Aber das war ja auch bei Jack Perry zum Beispiel so, da hat man es jetzt endlich mal gemacht. Weil der ist seit 2, 3 Monaten ist der so over wie noch nie. Und jetzt so richtig hat man das Gefühl, jetzt kommt erst was. Und das, ja, finde ich manchmal immer sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Dass man da bei AEW immer so lange wartet. Wenn jemand over ist, man muss davon echt Profit
Ja, eben, ne?
nehmen.
Man muss, ich sag jetzt mal, die Kuh melken, aber natürlich nicht so lange, das so lange treiben, bis es dann wieder langweilig wird. Aber man muss die Sachen melken. So wie du sagst, ne? Eine Willow ist over bei den Fans. Warum gibst du ihr nicht den großen Titel? Ja, nein, wird wahrscheinlich Mariah werden. Und auch so viele andere. Ne? Du hast hier einen Daniel Garcia, den du jetzt vielleicht nicht gleich einen großen, den World Title gibst, aber lass den doch zumindest mal um einen der Midcard-Titel anfäden und daran wachsen. Ich meine, du hast ja genug Midcard-Titel. Naja.
Ist dann wieder das nächste Problem, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, apropos Midcard-Titel, apropos TNT und Jack Perry und so weiter. Der hatte ein Match bei Collision, eine Open Challenge, und das war eigentlich ganz interessant, ganz cute, also ganz niedlich. Wir hatten
Naja.
die Reunion und so ziemlich. Marco Stunt in seiner, ja, so in seiner Heimat, also es war Richtung Tennessee, der kommt, glaube ich, aus Mississippi oder so. Da ist das schon, ja, sehr, sehr nahe gelegen, wo er eben herkommt. Und der hat die Open Challenge angenommen von Jack Perry. Und das war, muss ich sagen, mit das Beste bei Collision, außer mal den Main Event ausgeklammert, weil das Match ging kurz. Es ging, glaube ich, habe ich die genaue Zeit hier? Ja, knapp 4 Minuten. Und für das, was es war, war das ein perfektes TV-Match. Jack Perry gewinnt dominant. Marco Stunt kriegt Reaktion, zeigt ein, zwei Moves, aber wird trotzdem halt direkt danach gekillt. So, das Match war over bei den Fans, da kannst du echt nichts gegen sagen. Und es hat halt auch Jack Perry geholfen, weil er halt, finde ich, trotzdem aussah wie ein Killer und jetzt nicht da 50-50 mit einem Marco Stunt gehen muss für 10 Minuten.
Zu dem Match möchte ich eine Sache anmerken. Also Jack Perry kam natürlich naturgemäß bei der Open Challenge als Erster in den Ring. Und dann wird die Musik seines Gegners gespielt. Und als Erstes siehst du übergroß das Bild von Luchasaurus auf dem Tron. Und du denkst schon, oh Scheiße, kommt jetzt, weil wir haben ihn, na, kommt jetzt Luchasaurus Killswitch raus und geht jetzt gegen Jack Perry. Was ist da los? Und dann denkst du, ah, jetzt, dann wird das ja geil. Und dann kommt da diese halbe Portion. Entschuldigung an Markus Sand, aber
Ah, es war ja kurz, ne?
er ist ja ein ganzer laufender halber Meter, ne?
Ja.
Ja, aber der Gesichtsausdruck in dem Moment, als die Theme losging mit diesem Bild auf dem Tron von Jack Perry, war auch gut. Er hat auch geguckt, oh Scheiße.
Ja, der war einfach verwirrt. Ja, gut. Aber ich muss sagen, also Jack Perry als Charakter gefällt mir sehr gut. Das Scapegoat.
Ja.
Und ich finde zusammen jetzt mit MJF, der jetzt frisch hier geturnt ist, dann hast du noch Hangman Page. Das sind so die drei, die momentan die schon Top Heels sind, weil sie halt am meisten Heat bekommen und hier Reaktionen ziehen. Das passt schon. Und da bin ich auch am ehesten interessiert, muss ich sagen. Als mal abgesehen jetzt von Osprey und Swerve, der Rest ist jetzt für mich so ein bisschen, ha? Also von den Männern zumindest, um mal nur die anzusprechen jetzt. Ja, ist irgendwie so eine Sache. Deswegen finde ich gut, dass wir jetzt wieder ein paar Heels haben, mal abgesehen von Jack Perry, weil das war so anscheinend so in den letzten Monaten der einzige Heel wirklich bei AEW, der, aber der nicht mal ein Top-Heel war, ne? Wo du sagst, der wirklich Heat gezogen hat. Christian
Vergiss,
Cage hast du
ja,
noch, aber der
meine
ist ja
ich.
auch nicht mehr so präsent.
Nee, seitdem das mit Adam Copeland durch ist, erstmal macht er auch Sparflamme und balgt sich lieber mit dem House of Black und der Bang Bang Gang um die Trios-Titel.
Ja, na, ich denke mal, die werden die Titel gewinnen, ne? Und dann gegen House of Black fäden, so wie das zumindest hier aussah.
Naja, ich
Bei der
finde das
Show.
ja spannend, dass sich diese drei Parteien, die Patriarchy oder wie das auch immer ausgesprochen wird, das House of Black und die Bang Bang Gang, irgendwie alle gleichzeitig untereinander und jeder gegen jeden um diese Titel. Pass mal auf, das gibt dann bei All In das Trios-Trios-Match. Alle drei Parteien gleichzeitig um die
Ich hoffe
Titel.
nur nicht, dass die wieder irgendwas splitten von den Titeln. Das wäre Quatsch. Ja. Dadurch, dass Juice ja wieder da ist, ja,
Na, ich
könnte
habe.
man ja den guten Jay White mal ein bisschen, ne?
Ja, das war ja auch meine
Ja.
Idee, ne? Weil Juicer hat sich ja auch in der Promo, ich glaube, das war aber in der Vorwoche schon darüber beschwert. Ey, wir wollten doch Freebird Rules. Ich bin doch jetzt wieder medically geklärt, ich kann wieder wrestlen. Ich kann doch jetzt wieder meinen Platz bei den Trios Champs einnehmen. Da habe ich ja gedacht, dass man so dann schleichend Jay aus dieser Trios Hölle rauslöst und ihn dann wieder das gibt, was er am besten kann, Singles-Matches, dass er wirklich auch mal seine Qualitäten im Singles-Bereich wieder ausschöpfen kann, weil er auch ein potenzieller World Champ ist. Na, oder zumindest in den erweiterten Pool im Main Event mit reingehört.
Ja, absolut. Also, das ist definitiv eine Möglichkeit. Finde halt Jay White, wie gesagt, er geht halt so ein bisschen unter, ne, weil es gibt wirklich so viele Leute, die man, ihr habt ja jetzt auch wieder gehört in dem Podcast, wie wir es eigentlich jede Woche machen. Wir wollen gefühlt 20 Leute im Main Event sehen, weil die eben alle auch das Potenzial haben und es wäre cool. Und eigentlich, wie AEW das macht, ist es ja nicht verkehrt. Also, das kritisieren wir an sich ja nicht. Nur, ja, man muss halt einen richtigen Spot finden und ja, man hat halt so das Gefühl, bei AEW sind so viele in den Startlöchern, die so nach oben gehen könnten. Irgendwann ist halt die Zeit mal abgelaufen, dass Leute glauben, dass sie da oben sein können. Irgendwann ist das Momentum halt verloren. Ich
Ja,
hoffe, dass es bei Jay White halt nicht der Fall ist.
deshalb wäre es ja vielleicht dann schlau, ihn nicht gleich wieder ganz oben einzusortieren, sondern ihn eben halt um einen der Midcard-Titel, ja, wie ja mein Spruch, wir haben ja genug davon, damit einzusortieren, dass er sich da erstmal wieder Reputation dran aufbauen kann und dann irgendwann als dann sagt er, der hat jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel die International Championship gehalten und hat jeden Gegner besiegt. Es gibt keinen mehr, den, also er ist die International Championship, es gibt keinen mehr, den er in dem Bereich noch fürchten muss. Und dass er dann sagt, so hier, ich will jetzt meine zweite Chance auf das ganz große Ding, weil das erste Mal, naja, wir erinnern uns an den Gürtelklau.
Genau, also sind wir eigentlich durch jetzt mit der Review. Ich schaue jetzt nochmal kurz Richtung Kommentare. Wir haben auf jeden Fall einen YouTube-Kommentar bekommen Ja, der gute Pasi Hasi, der Vierte von letzter Woche.
Grüße.
Grüße auf jeden Fall an dich. Hoffe, du bist heute auch wieder mit dabei. Ja, er schreibt auch, dass Monet ihm gar nichts gibt. Da ist er meiner Meinung. Ja, kann man auf jeden Fall verstehen. Britt Baker hat ihn abgeholt. Also nicht wirklich, aber ne, der Return von Britt Baker im metaphorischen Sinne. Ja, also meinte, dass die ja, zwei Main Events auch MJF gegen Ospreay und Swerve gegen Hangman bei All In so sein werden. Ich denke, ja, dass wir da schon im guten Konsens sind, glaube ich. Ne? Wir alle. Ich denke, das wird so sein. Also Swerve Hangman kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Obwohl man natürlich Swerve Daniels machen kann. Definitiv. War ich letzte Woche noch eher so der Verfechter dafür, aber jetzt durch den Hangman-Charakter will ich irgendwie das sehen. Nach dem Return.
Naja, die beiden haben ja auch ihre Geschichte, ne? Also das wäre jetzt auch nicht so aus dem Blauen heraus, ne? Also so völlig random. Hangman und Swerve haben ja eben auch ihre History und da kann man das dann da auch vielleicht anknüpfen, dass man dann einen Herausforderer Hangman als glaubhaft dann positionieren kann.
Ja, ja, im Forum hatten wir noch zwei Kommentare von Paterico und von Rivera mit 2 A. Danke auf jeden Fall auch für euch oder an euch
Grüße.
fürs Einschalten und Zuhören. Und ja, Paterico meinte ja, er findet es schön, dass ich wieder zurück bin und dass ich das nie wieder machen soll. Ja, wird wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit wieder so sein. Ich habe es ihm schon geschrieben. Es könnte sein, dass ich im April. Von April bis Juni, Ende Juni wahrscheinlich wieder so eine Zeit haben werde, weil ich da wieder im Praktikum bin. Und da fällt es eben schwer. Einfach die Zeit zu finden, sowohl um 5 Stunden AEW jede Woche zu gucken und dann noch Podcasts zu machen. Das ist eben nicht so einfach. Ja, aber gut, so ist es eben. Und ja, Rivera hat auch lobende Worte gehabt. Guter Podcast. Kann ich nichts weiter zu sagen. Nur eines. 90 Minuten Pre-Show mit 5 Matches. Okay. Nur mal der Hinweis, dass es Ligen gibt, die bringen 2 Stunden Pre-Show und kein Match. Mit einem Zwinker-Smiley. Ich denke mal, wir wissen alle, worauf das anspielt. Ja, ich finde, es sollte halt eine Mischung geben. Ne? Das ist genauso bei den Pay-Per-Views. Anscheinend war jetzt auch wieder ein WWE-Pay-Per-View mit Money in the Bank und da war auch 3 Stunden, oder von den 3 Stunden, so wie ich gehört habe, irgendwie gefühlt 90 Minuten nix und kein Match und alles oder nur 90 Minuten Matchzeit und das ist halt bei AEW wieder der absolute Overkill. Da hast du für 5 Stunden Pay-Per-Views, da hast du irgendwie 10, 11 Matches reingepackt. Das ist dann schon vielleicht ein bisschen zu viel. Ich finde, man sollte einfach diese gesunde Mitte finden.
Ja, genau.
Und dann wären, glaube ich, auch die Fans viel ja, entspannter, was das angeht. Aber ja, danke auf jeden Fall für eure Kommentare. Hast du noch was loszuwerden?
Oh, das war jetzt ein bisschen laut. So, ja, also da möchte ich natürlich meine zweite liebe TNA anbringen. Die haben eine halbstündige Pre-Show. Da sind dann so 2 bis 3 Matches. Man kann auch trotzdem noch gut auf den Pay-Per-View bewerben. Dann kommen 2,5 bis 3 Stunden Show mit so, na, ich sag mal so 6 bis 8 Matches auf der Card. Passt. Na, also wenn WWE und AEW sich irgendwie so, was diese Konstellation angeht, dahin bewegen würden, dann wäre das ideal. Weil AEW ist, wie du gesagt hast, überladen. WWE ist in manchen Sachen, also von der reinen Pay-Per-View-Länge ideal, aber zu viel Nicht-Wrestling drin. Zum Beispiel war bei Money in the Bank jetzt die Abschiedsrede von John Cena. Der hat ja angekündigt, hier, ich mache Ende 2025 Schluss. Und das hat er halt in blumigen Worten und vielen Worten lange ausgedrückt.
Okay, John
Ja.
Cena, Retirement Tour. Okay, interessant. Vielleicht schaut er mal bei AEW vorbei. Hahaha.
Ja.
So, ja, nächste Woche bei Dynamite, da steht schon einiges fest. Wir sind in Calgary, Alberta, Kanada. Wir haben die Owen Hart Turnier Finalmatches. Wir haben es schon gesagt: Willow Nightingale und Mariah May bei den Frauen, Brian Danielson und Hangman Page bei den Männern mit dem Special Guest Enforcer Jeff Jarrett. Und ja, dann haben wir noch Samoa Joe gegen Chris Jericho. Stampede Street Fight wird, denke ich, auch ganz interessant, also ganz entspannt zu gucken, denke ich mal. Ne? Dann haben wir Claudio Castagnoli gegen Ishii, gegen Pac und gegen Kyle Fletcher. Ein Global Glory Four-Way Match, einfach mal random auf die Card gepackt. Von mir aus kann man machen. Es sind viele Leute drin, die, denke ich, sehr, sehr viel ja, Anklang finden. Ne? Von daher ist das ganz cool, wird bestimmt auch sehr over sein, das Match. Und ja, mehr ist noch nicht. Und ja, schreibt gerne eure Kommentare wieder oder schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich muss wieder reinkommen, ihr merkt's. Schreibt eure Meinungen wieder in die Kommentare. Freuen uns immer, wenn wir was lesen können. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir können den Podcast beenden für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, Thorsten hat das Schlusswort. Ich sage schon mal, macht's gut und ciao.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auch, dass wir den Julian wieder da haben. Hat uns auch im Team ein bisschen gefehlt, dass er nicht so viel Zeit hatte. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der kommenden AEW-Woche und wer weiß, in welcher Konstellation. Bis zur nächsten Elite Hour. Ciao, ciao.